Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Entsteht die Normalität von morgen in der Wirtschaft? Können Normen gut oder böse sein? Kann Zerstörung auch etwas Kreatives haben?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki, ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 7. Etappe auf unserer Reise in das neue Normal. Die Wirtschaft ist schuld. Sie hat uns das aktuell immer dichter werdende Netz an Normen beschert. Zumindest wenn es um die Normalität der Dinge geht. Dort wird heute mehr gemessen als je zuvor. Von Gewichten für Waren über die Kilowattstunde Strom bis hin zu Körpermaßen und Vitalwerten, die wir dann in unsere Fitness-Apps eintragen. Zahlen, Messwerte und Normen, wohin wir schauen. Die Wirtschaft ist schuld. Schuld daran jedenfalls, dass es die Maßeinheiten in dieser Form gibt. Der aufkeimende Handel hat dazu geführt, dass Kilogramm, Grad und Meter vereinheitlicht wurden. Ihr erinnert euch an den Besuch im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in Folge 2. Erst die Vernetzung einer immer stärker arbeitsteiligen Gesellschaft hat es nötig gemacht, zu vergleichen und zu normieren. Wir lassen in dieser Folge die sozialen Normen hinter uns und begeben uns auf Spurensuche in die scheinbar handfeste Welt des Geldes. Wenn viele Werkzeuge zur Vermessung unserer Welt in der Wirtschaft entstanden sind, dann müssten uns aktuelle ökonomische Entwicklungen doch helfen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Aber was ist das aktuelle Normal in der Wirtschaft? Gibt es das in einer krisengeschüttelten Weltlage zwischen Pandemie, Energiekrise und Kriegen überhaupt noch? Entwickeln sich da neue Spielregeln und Vorgaben? Und wenn ja, geben sie uns Hinweise auf die Normalität von morgen? Es ist ein ganzer Stapel an Fragen, mit denen ich das Büro von Gabriel Felbermayr betrete. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts logiert in einem hellen Eckbüro im Wiener Arsenal. Das WIFO beschäftigt sich mit der Analyse und Prognose von wirtschaftlichen Entwicklungen und will damit eine Brücke schlagen von der Forschung in die Praxis. Gabriel Felbermayr begrüßt mich im dunkelblauen Anzug. Wir sitzen an einem großen, runden Besprechungstisch und schauen ins Grüne. Die Sonne erfüllt den hellen Raum, der nur aus Fenstern zu bestehen scheint. Auf dem Tisch steht eine Kanne Kräutertee. Doch dieser Moment der Gemütlichkeit hält nicht an. Dafür habe ich zu viele Fragen im Gepäck. Auch die ganz großen. Kann man in der Wirtschaft momentan überhaupt von Normalität sprechen? Oder ist diese Dauerkrise das neue Normal?
Das Normal in der Wirtschaft ist seit der industriellen Revolution die permanente Transformation, die aber häufig in Schüben abgeht. Also die sich nicht linear entwickelt, jeden Tag ein bisschen, sondern in wellenartigen Formationen. Da kommt plötzlich sehr viel, sehr schnell an Neuem und dann ist wieder für ein paar Jahre, vielleicht für ein Jahrzehnt oder mehrere, eine Phase der Konsolidierung. Und das ist eigentlich seit der industriellen Revolution eine Konstante. Und was sich vielleicht verändert, ist die Geschwindigkeit, mit der immer diese neuen Wellen auftreten, die sozusagen an die Festung oder Befestung des Normalen branden.
Die Beschleunigung, von der wir heute so oft reden, setzt also mit der industriellen Revolution ein. Davor mag es eine Zeit gegeben haben, in der sich wenig verändert hat. 90% der Menschen lebten auf dem Land, Wetter spielte eine große Rolle, erzählt Felbermayr. Regnete es zur Ernte, haben die Menschen gehungert. Schien die Sonne, war alles gut. Die Natur gab den Takt an. Diese Konstanten prägten die Vorstellung von Normalität über Jahrtausende. Mit der industriellen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts veränderte sich das. Wetterfeste Fabriken entstehen, Menschen ziehen in Städte, die Gesellschaft wird arbeitsteiliger, die Weltmärkte entwickeln sich.
Aber was sozusagen der modernen Wirtschaft wirklich wesensimmanent ist, ist eben das permanente Transformieren, die permanente Veränderung. Ein ganz großer österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, Alois Schumpeter, hat das ja schon vor 100 Jahren in etwa sehr treffend beschrieben mit dem Bild der kreativen Zerstörung. Es wird dauernd etwas kaputt gemacht. Die Marktkräfte führen täglich zu einem Unternehmen, das aufgeben muss, das nicht weiter produzieren kann, aber eben täglich auch zu einer Neuschöpfung, zu einem neuen Geschäft, mit einer neuen Geschäftsidee, mit neuen Produkten. Und diese permanente Erneuerung, die ist sozusagen das, was der modernen Wirtschaft sozusagen wirklich im Kern immanent ist. Ohne das wären wir sozusagen in der vorindustriellen Zeit.
Das ist ein paradoxer Gedanke. Mit der Industrialisierung entstehen einerseits verbindliche und einheitliche Maße, Handel und Produktion werden einfacher. Gleichzeitig ziehen an diesem Punkt die Unstetigkeit des Marktes und die immanente Veränderung ein in das Wesen der Wirtschaft. Es gibt also gleichzeitig mehr Stabilität und Verlässlichkeit in der Produktion, aber gleichzeitig mehr Bewegung und Unsicherheit durch den Markt. Aber bleiben wir noch einen Moment bei Josef Alois Schumpeter und der kreativen Zerstörung. Schumpeter war ein österreichischer Politiker und Nationalökonom Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Idee der schöpferischen Zerstörung ist zentral in seinem 1942 erschienenen Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Schumpeter stellt sich darin die Frage, ob der Kapitalismus als Konzept Zukunft hat. Nein, meines Erachtens nicht, lautet die Analyse des Ökonomen. Den Grund für das Scheitern des Kapitalismus sieht Schumpeter nicht in seiner wirtschaftlichen Schwäche oder in einer gewaltsamen Revolution. Den Grund für das Scheitern des Kapitalismus ortet er in dessen Wesenskern, der schöpferischen Zerstörung. Dieser ständige Zwang zur Innovation, so lässt sich seine These zuspitzen, revolutioniert die gesellschaftlichen Verhältnisse ohne Unterlass. Untergräbt die tragende Figur des Unternehmers, lässt soziale Strukturen erodieren und führt damit zu einer Auflösung der herkömmlichen Weltordnung. Josef Schumpeter sah den Kapitalismus 1942 sehr idealistisch in einen Sozialismus übergehen. Warum das nicht stattgefunden hat, erfüllt Geschichtsbücher. Abgesehen davon hat Schumpeters Analyse über den zerstörerischen Wesenskern von Kapitalismus nichts an Brisanz verloren. Die von ihm hervorgesagte Auflösung der herkömmlichen Weltordnung fühlt sich heute sogar zum Greifen nahe.
Die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Einerseits ist es gut, wenn Volkswirtschaften flexibel sind, wenn Neues schnell kommen kann und Altes, Bestehende auch schnell geht. Das ist deswegen gut, weil damit Wirtschaftswachstum möglich ist. Allerdings ist es auch so, dass Wirtschaftswachstum kein Ziel per se ist, sondern es geht darum, dass die Menschen gut leben können. Und da gehören die materiellen Standards dazu, da gehören neue Produkte, neue Dienstleistungen dazu. Aber was auch dazu gehört, ist sozusagen der große Gesamtkontext. Und da sind schnelle Neuerungen, schnelle Änderungen in den Rahmenbedingungen, in den technologischen Möglichkeiten für viele Menschen ein Stressfaktor. Das ist belastend. Und das nicht vertrauen können auf eine gewisse Konstanz der Dinge ist eben ein psychologisches Problem.
Das bringt das Dilemma der Gegenwart eigentlich ganz gut auf den Punkt. Um das aktuelle System aufrechterhalten zu können, muss sich das Innovationsrad weiter drehen. Ja, es muss sich sogar weiter beschleunigen. Das hat schon Schumpeter erkannt. Das erweist sich aktuell aber weniger als ein Problem für die Wirtschaft selbst, die rein technisch gesehen gelernt hat, flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren. Die immer neuen technischen Möglichkeiten scheinen vielmehr dem Menschen zuzusetzen. Die sich immer schneller ändernden Rahmenbedingungen bringen dieses Pendel aus dem Takt, über das wir schon gesprochen haben. Das Bedürfnis des Menschen, sich in einer stabilen Norm geborgen zu fühlen und aus dieser dann immer wieder auszubrechen. Die Gegenwart, so empfinde ich es mitunter, besteht nur noch aus dem Abweichen, aus dem Ausbrechen und bietet einen immer kleiner werdenden Normalitätsschutzschirm, um sich von diesen Innovationsschüben wieder zu erholen. Das hinterlässt dann ein Gefühl des zu schnell und des zu viel, das wir wohl alle kennen.
In der vorindustriellen Zeit, da hat die Natur das Leben der Menschen bestimmt. Und Naturwissenschaften, da gibt es den Spruch, die Natur macht keine Sprünge. Ne? Natura non facit saltus. Ne? Die Natur ist konstant, wir reden von Naturkonstanten. Ne? In unserer marktwirtschaftlichen Wirtschaft sind Naturkonstanten rar. Sondern das, was eigentlich konstant ist, ist eben die permanente Veränderung. Und wir sind sozusagen als Menschen über zehntausende Jahre von Menschheitsgeschichte in einer Welt sozialisiert, die durch Konstanz geprägt war, ne? Von diesem Natura non facit saltus. Ja, natürlich, mal regnet es, mal nicht, das schon. Ne? Aber der Mittelwert oder die Durchschnitte, die waren über Jahrhunderte dieselben. Und das ist eben jetzt anders und belastet.
Interessant, dass hier Naturkonstanten auftauchen. Ihnen sind wir auch in den Messlabors des BEV schon begegnet. Dort hat sich eine gegenteilige Entwicklung gezeichnet. Während die Wirtschaft sich durch Innovation immer mehr unabhängig gemacht hat von diesen Naturkonstanten, sind sie in der Messtechnik wieder zurückgekehrt. Sowohl Kilogramm als auch Meter und Sekunde werden heute nicht mehr mit dem Urkilo in Kugelform oder mit dem Zollstock geeicht, sondern mit Hilfe von Lichtgeschwindigkeit, der Planck-Konstante und den Schwingungen des Cäsium-Atoms. Während wir Natur also auf der einen Seite aus unserer Normalität zurückgekehrt haben, ist sie im Fundament der Normen und der Normierung wieder zurückgekehrt. Natura non facit saltos. Auf die Natur ist letztlich doch mehr Verlass. Von Rückbesinnung auf die Zyklen der Natur ist in der Wirtschaft derweil keine Rede. Wachstum ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Aber muss das sein? Ist das in Stein gemeißelt? Können wir uns nicht ein neues Normal in der Wirtschaft auch nach dem Wachstum vorstellen? Eine sogenannte Post-Growth-Economy, die ein Gleichgewicht schafft zwischen Wohlstand und Transformation, in der es eine Form von Kontinuität gibt, die Menschen nicht diesem dauernden Stress des beschleunigten Wachstums aussetzt. Macht es noch Sinn, hier einzig auf Wachstum zu schielen?
Was auch keinen Sinn macht, ist sozusagen das Wachstum immer im materiellen Bereich zu suchen. Unsere Volkswirtschaften, die österreichische, sind stark dienstleistungsgetrieben. In den Dienstleistungen ist das Wachstum von ganz anderer Art. Da ist es nicht so, dass man immer mehr Stahl und mehr Beton und mehr Kupfer und mehr Land braucht, um Wachstum herzustellen, sondern da ist es die Qualität der Interaktion zwischen zum Beispiel einem Kulturschaffenden und einem Kulturkonsumenten oder einer Konsumentin. Das ist ganz anderer Art. Und je stärker wir zu Dienstleistungsgesellschaften werden, und der Weg ist schon, da sind wir schon sehr weit gegangen auf diesem Weg, umso stärker entkoppeln wir materielles Wachstum von dem, was Menschen aber auch ein besseres Leben bringt und Wohlstand bringt. Und die Hoffnung, die man haben kann, glaube ich, durchaus realistisch, ist, dass wir eine Verbesserung unseres Wohlstands haben. Und damit würde ich sagen, Wachstum, nicht? Der Wohlstand wächst oder das Wohlergehen der Menschen wächst, ohne dass wir auch ein Wachstum der materiellen Inputs brauchen. Im Gegenteil, dort brauchen wir Degrowth. Da müssen wir einfach, um mit den planetaren Grenzen umgehen zu können, müssen wir schaffen, dass wir mit sehr viel weniger Ressourcen auskommen. Aber das heißt nicht, dass es uns schlechter gehen muss, dass der Wohlstand fällt. Im Gegenteil, wir sehen da schon auch Potenziale für Wachstum, aber es ist eben ein Wachstum einer anderen Art.
Es geht also nicht darum, sich vom Wachstum zu verabschieden, sondern neue Kategorien einzuführen, in denen wir dieses Wachstum messen und bewerten. Von rein materiellen Werten vielleicht hin zu immateriellen. dann messen wir Wachstum nicht mehr im steigenden BIP, dem Bruttoinlandsprodukt, also dem Wert aller im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft. Dann messen wir Wachstum vielleicht in der Zahl der gesunden Lebensjahre, die uns zur Verfügung stehen, und in der Dichte der Parkanlagen in unserem Wohnviertel. Das wäre eine vielleicht etwas utopische, jedenfalls aber eine sehr optimistische Perspektive auf die Normalität von morgen.
Das lässt sich nicht durchs BIP messen, aber durch andere Indikatoren sehr wohl. Das sind halt dann oft ganze Schaubilder von Indikatoren. Aber ich glaube nicht, dass wir aufgeben müssen, dass sozusagen insgesamt die Vorstellung, das Leben wird über Generationen hinweg besser. Vielleicht sind die Sprünge, mit denen es besser wird, kleiner, als das in den letzten 100 Jahren der Fall war. Aber dass wir Fortschritt machen und damit auch ein besseres Leben möglich ist für sehr viele Menschen. Diese Vorstellung, die möchte ich mir gerne behalten. Und ich glaube, die ist auch realistisch.
Ja, das ist ein schönes Bild, an dem ich auch gerne festhalten möchte, dass wir uns als Gesellschaft das Ziel setzen, möglichst vielen Menschen ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Als gesellschaftliches Ziel mag das edel und visionär klingen. Ob sich das mit der Profitgier Einzelner vereinen lässt? Ein Blick in die Entstehung so mancher Norm spricht da eine andere Sprache. Die meisten Normen, die wir in der Wirtschaft kennen, haben eine gewisse Logik. Dass es bestimmte Produktionsstandards in der Industrie geben muss, leuchtet ein. Bei Stromkabeln oder bei Rohren, die über Landesgrenzen gehen zum Beispiel. Aber das mit der Logik und der Norm ist nicht immer so.
Häufig sind Normen ja nicht ein Vehikel, um gesellschaftliche Präferenzen abzubilden, ne, das festzuschreiben aus einem gesellschaftlichen Konsens heraus, sondern es ist zum Beispiel bei den Bananen war so, das waren die französischen und britischen Überseegebiete, ja, die wollten sich gegen südamerikanische Bananenproduzenten durchsetzen und dann wurde die Bananenlänge und die Dicke genormt. Oder bei den Traktorsitzen war es vor allem bayerische oder schwäbische Traktorhersteller in der EU, die sich dafür eingesetzt haben. Das war keine Norm, die die gesamtwirtschaftliche oder gesamtgesellschaftliche Präferenz abgebildet hat, sondern sehr im Einzelnen. Und da müssen wir, glaube ich, auch als Bürgerinnen und Bürger klar sagen, was ist Einzelinteresse, was sind Lobbyisten, ja, die da mit diesen Normen versuchen, sich besser zu stellen und was ist tatsächlich von gesellschaftlicher Relevanz. Und diese schlechten Normen, von denen, ja, die aus Einzelinteressen herauskommen, von denen sollten wir uns verabschieden.
Es gibt also in der Wirtschaft so etwas wie gute und böse Normen. Selbstlose, allgemeine Normen und profitgierige Lobbynormen, könnte man sagen. Das sind also auf der einen Seite Vereinheitlichungen, die der Allgemeinheit nutzen, wie die Maßeinheiten Kilogramm, Grad und Meter. Und dann gibt es offenbar noch Regelungen, die einzig dafür geschaffen worden sind, um einzelne Hersteller oder Regionen zu bevorzugen. Das ist ein Gedanke, auf den wir schon gestoßen sind. So harmlos und unschuldig, wie sie immer tun, sind die Zahlen bei weitem nicht.
Wofür es gut ist, ist die Interessen von ganz speziellen Produzenten und Industriesegmenten zu fördern. Und das ist dann auf jeden Fall eine schlechte Norm. Das ist nichts, das Wohlstand im breiten Sinne verbessert, sondern den Wohlstand einzelner Produzenten nur.
Das Streben nach mehr, in welcher Form auch immer, scheint zur Natur des Menschen zu gehören. Um künftig möglichst ausschließlich die guten Normen zu fördern, ist eine Neukalibrierung unserer Messeinheiten nötig. Ein Umpolen der Maßstäbe für Wachstum zum Beispiel, vom Mehr hin zum Besser. Aber werden sich diese neuen Qualitätsstandards wie soziale Gerechtigkeit oder Umweltverträglichkeit von Produkten auch durchsetzen? Werden wir in diesen Parametern künftig die Güte von Waren oder von Dienstleistungen messen?
Das ist sicherlich etwas, das sehr wünschenswert wäre, wenn es so käme, dass wir zum Beispiel den CO2-Gehalt jedes Produkts, auch jeder Dienstleistung, ja, benennen können. Da wird man auch Regeln brauchen, wie sowas auszurechnen ist. Da wird man Normen brauchen. Ja, da wird ein TÜV oder andere werden da mit Siegeln und mit Zertifikaten arbeiten müssen. Das gilt nicht nur für Dinge, die man gut messen kann, wie den CO2-Gehalt, ja, oder theoretisch zumindest gut messen kann. Praktisch ist es gar nicht leicht, aber das gilt auch für Fragen wie die umweltpolitischen, sozialpolitischen Implikationen von Lieferketten. Auch da wird man eine Objektivierung brauchen, ein Qualitätssiegel, das nicht Greenwashing ist, sondern dem man trauen kann. Das sind wir bei Normen.
Diese neuen Maßstäbe, die hier am Entstehen oder zumindest wünschenswert sind, sind nichts, was eine Gesellschaft selbst ausverhandeln kann. Im Gegensatz zu den sozialen Normen, die ständig im Wandeln sind, die sich täglich ein klein wenig ändern. Es gab einmal die Hoffnung, dass KonsumentInnen ihre Macht entdecken könnten und einzig durch ihre Kaufentscheidungen eine grüne Revolution auslösen könnten. Nach dem einfachen Prinzip, dass sich das Angebot nach der Nachfrage richtet. Wenn plötzlich alle geschlossen ausschließlich nachhaltig produzierte Waren kaufen würden, gäbe es schließlich keinen Markt mehr für Billigprodukte mit hohem sozialen oder mit hohen Umweltkosten irgendwo weit weg auf der Welt. Diese Revolution des Konsums ist bisher ausgeblieben. Mir fällt dazu immer eine Zeile aus Bert Brechts Drei-Groschen-Oper ein. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Es ist bitter, aber Nachhaltigkeit können sich viele Menschen in Zeiten der Teuerung schlichtweg nicht leisten. Wer ist also am Zug, um diese nachhaltige Konsumwende doch noch auszulösen?
Hier ist die Politik gefordert. Die Politik war gefordert, als wir den europäischen Emissionshandel eingeführt haben, ein Cap and Trade, also eine Begrenzung der CO2-Emissionen in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Industrie. Das ist eine politische Setzung gewesen. Der Markt allein macht sowas nicht. Das muss politisch passieren.
Das ist wohl wahr. Vom Markt oder von der Industrie werden diese Impulse nicht von selbst kommen, ja aus wirtschaftlicher Sicht auch nicht kommen können, bestätigt auch Gabriel Felbermayr. Da brauche es Anreize für Unternehmen, um soziale Missstände etwa bei einem Zulieferer in Bangladesch anzusprechen. Im Idealfall mitzuhelfen, diese zu beheben oder die Beziehung notfalls abzubrechen. Genau dafür brauche es aber neue Normen, ist Gabriel Felbermayr überzeugt.
Also es ist die Politik, die muss die Rahmenbedingungen setzen. Die Politik macht das warum? Sie macht das deswegen, weil die Menschen das von ihr einfordern, weil das NGOs und Aktivistinnen und Aktivisten, die Kirchen, die Zivilgesellschaft, dann aber am Ende auch die Wählerinnen und die Wähler von der Politik erwarten. Insofern sind es immer wir eigentlich, die Bürgerinnen und Bürger, die aber die Politik beauftragen müssen, das zu tun. Wenn die Politik das nicht macht, dann passiert das nicht, weil es immer um sogenannte öffentliche Güter geht.
Ganz so machtlos ist die Zivilgesellschaft also doch nicht. Spätestens an der Wahlurne. Dass Politik diesen in sie gesetzten Auftrag nicht immer lupenrein erfüllt, ist ein anderes Thema. Blitzrevolutionen sind über demokratische Prozesse nicht zu erwarten. Das mag enttäuschen, ist bei so mancher Entscheidung aber auch ganz gut so. Wenn wir also einen politisch sinnvollen Zeithorizont von 5 Jahren nehmen, welche neuen Normen könnten sich bis dahin etabliert haben, Gabriel Felbermayr?
Im Bereich der Wirtschaft ist es sicherlich der Versuch, nicht nur die reinen ökonomistisch messbaren Dinge zum Politikziel zu machen und dann auch als sozusagen Leitschnur zu nehmen für wirtschaftspolitisches Handeln, sondern dass wir eben auch soziale und ökologische Kriterien sehr viel stärker gewichten. Das ist in sehr, sehr vielen Normen, die aus der, die vor allem in Europa gemacht werden, sehr deutlich zu sehen. Aber im Hintergrund ist, glaube ich, das Verständnis da, dass das, was so ein gutes Leben ausmacht und Wohlstand in einem breiten Sinn ausmacht, dass das eben mehr sein muss als nur, wie viel PS hat das Auto und wie groß ist die Wohnung. Und das ist etwas, das in einer Gesellschaft, die sich entwickelt und die so gebildet ist wie noch nie, die auch so wohlhabend ist wie noch nie, obwohl manchmal so getan wird, als wäre das nicht, aber im historischen Kontext ganz eindeutig so. Das sind Fortentwicklungen, wie ich sagen, zivilisatorische Fortschritte, die sich dann eben in dieser neuen Gewichtung wiederfindet. Und das sind, weil es ja immer die Begleitung braucht durch Gesetzesnormen, sind das, wenn man so will, Elemente einer neuen Normalität.
Damit das Neue entstehen kann, muss erst das Alte Platz schaffen. Diese Logik gilt auch in der Wirtschaft. Denkt man jedoch an Normen und die EU, hat man eher den Eindruck, da wird nie Platz geschaffen. Es scheinen jedoch stets neue Normen und Regulierungen dazuzukommen, von den Toilettschüsseln bis zur Gurkenkrümmung. Sind da nicht manche Normen verstaubt? Müsste man da vor dem Setzen neuer Maßstäbe nicht einmal ordentlich ausmisten?
Ich glaube, wir sind in der Tat überreguliert, ja, und zu sehr im Detail mit Festlegungen oder Festschreibungen beschäftigt. Sehr häufig ist es bessere Regulierung zu sehen, dass man die großen zentralen Themen adressiert.
Es braucht also große Zielsetzungen statt vieler kleiner Einzelvorschriften. Gabriel Felbermayr plädiert etwa beim CO2-Handel dafür, EU-weit eine harte Grenze an Emissionen festzulegen.
Das ist eine Normung, eine feste Festschreibung. Aber wer dann, in welchem Sektor, wie viel einspart, das soll sich flexibel am besten über den Markt ergeben. dann soll dort, wo die Einsparung sehr leicht möglich ist, auch möglichst viel von dieser Einsparung realisiert werden. Und die dort nicht mehr benötigten CO2-Mengen, die stehen dann vielleicht anderen Sektoren zur Verfügung, die so schnell nicht dekarbonisieren können. Man könnte aber auch sagen, lass uns die Lieferanten genau ansehen. Und weil es einfach sehr viel weniger Lieferanten gibt als Lieferbeziehungen, ist das viel günstiger. Ja, und was wir aber als sozusagen großes Ziel festschreiben, ist, dass wir in unseren Produkten, die wir und Dienstleistungen, die wir in Europa konsumieren, bestimmte Dinge nicht sehen wollen. Kinderarbeit zum Beispiel, Zwangsarbeit, die Verletzung von globalen Umweltstandards.
Das Lieferkettengesetz, in dem es um das Erfassen genau dieser ausgelagerten sozialen und ökologischen Kosten geht, wurde kurz nach unserem Gespräch vom EU-Parlament verabschiedet. Nun haben die EU-Staaten 2 Jahre Zeit, um es in nationales Recht zu gießen. Was diese Entwicklungen für die Normalität von morgen bedeuten? Raus aus dem Klein-Klein der Normierungen und hin zu einem weiten Blick für die großen Ziele. Gerade was diesen hier nötigen Weitblick angeht, so haben unsere bürokratischen Systeme sich nicht besonders offen dafür gezeigt, einmal gesetzte Standards oder Regulierungen wieder zurückzunehmen. Vorschrift ist schließlich Vorschrift, weil wo kommen wir denn dahin? Was sagen uns diese Einblicke über die Normalität von morgen? Das wirtschaftliche Geschehen beschleunigt sich, bringt immer neue Produkte in kürzeren Abständen auf den Markt. Die Phasen der Konsolidierung werden kürzer. Alles ist in Bewegung. Jedoch nicht im taoistischen Sinne des gemächlich fließenden Strom des Lebens, in dem sich alles bewegt. Eine Erschütterung jagt hier die nächste. Ist das noch aufzuhalten? Können wir aus diesem sich immer drehenden Karussell noch aussteigen?
Was wir sicherlich haben werden, ist, dass diese Volatilitäten bleiben, dass auch die Geschwindigkeit der technologischen und sozialen Transformation nicht wieder kleiner wird, sondern dass wir mit diesem Tempo weiterlaufen und vielleicht diese Beschleunigung auch in der Zukunft zu beobachten sein wird. Also wenn man so will, ist, dass diese Beschleunigung Norm ist. Ja. Was wir auch sicherlich sehen können für die nächsten Jahrzehnte ist, dass wir Normen im Völkerrecht, ja, auch im Wirtschaftsvölkerrecht verloren haben. Also ich sage mal, die Welthandelsorganisation, die über und der GATT, das ist das der große Vertrag, mit dem der Welthandel von 1948 bis heute geregelt wurde, dass die massiv an Kraft verloren haben. Und dass wir sehr viel mehr in machtpolitischen Kategorien denken. Das hat was zu tun mit dem Miteinander der Länder, die stärker wieder Systemrivalen sind, weniger kooperieren. Und ich fürchte, dass auch das in den nächsten Jahrzehnten eher die Norm sein wird.
Das bedeutet, dass Wirtschaft und Politik wieder mehr verschmelzen, ja, noch enger verschmelzen werden. Dass der Handel mit Gütern immer weniger ökonomische Ziele haben wird, sondern von Staaten oder Regionen ganz gezielt als politisches Instrument eingesetzt wird. Dass wirtschaftliche Mittel eingesetzt werden, um Macht auszuüben, ja vielleicht sogar über Wirtschaft Kriege geführt werden. Aber war das nicht immer so? Ist unsere jüngste Vergangenheit da vielleicht eher die Ausnahme gewesen? Nach dem Schrecken der beiden Weltkriege schien es zumindest kurzfristig möglich, an ein gemeinsames Verständnis von Handel im Sinne einer Kooperation zu denken, bei dem alle gewinnen. Dieses Fenster scheint sich weiter zu schließen.
Es ist in der Literatur die Rede von Weaponization of Trade, also dass Handel als Waffe eingesetzt werden kann. Es ist die Rede von War by Other Means, Krieg durch andere Mittel. Also das sind natürlich Buchtitel, die eine gewisse Provokation bezwecken wollen, damit man sich interessiert für diese Bücher. Aber im Kern ist es schon so, dass die Verwendung von Wirtschaftspolitik zum Erreichen machtpolitischer Ziele, dass das wieder stärker wird. Und das haben wir von den späten 80er Jahren bis 2010 haben wir das versucht rauszuregulieren. Nicht? Also im Miteinander der Länder war das verpönt. Ne? Und jetzt ist es wieder gang und gäbe. Trump hat angefangen mit America First. Jetzt gibt es auch österreichische Politiker, die von einem Europe First träumen. Also und das ist natürlich ganz anders als das in den Positivsummenlogiken gedacht war. Positivsummenlogik heißt, wir können alle Gewinner sein, wir können alle durch Kooperation uns besser stellen. Diese Me-First-Logik, die generiert immer nur einen, der First ist, ja, und viele, die sind nicht First. Und das ist ein Mindset, das um sich greift, der Nachkriegsordnung etwas Neues oder anderes entgegensetzt und damit die Normen, die Nachkriegsordnung mit sich gebracht hat, internationale Gesetze, Recht, ja, diese Normen, die verlieren an Relevanz.
Für die globalen Probleme, von denen wir als Menschheit stehen, sind das keine guten Nachrichten. Einzelstaatliche Egoismen werden weder Kriege noch Hungersnöte noch die Herausforderungen der Klimakrise lösen können. Ein Umdenken haben hier auch die globalen Krisen wie die Pandemie oder die Finanzkrise von 2008 nicht dauerhaft implementieren können.
Das hat auch die drohende Klimakatastrophe noch nicht ausgelöst, dass wir mehr über die globalen Zusammenhänge reden müssen. Denn wir wissen ja, dass das Klima nur gerettet werden kann, wenn alle mitmachen. Und auch da sind wir leider Gottes noch nicht an dem Punkt, wo man Kooperation wieder stärker zur Norm macht. Ja, jetzt sind wir eher in einer Situation, in der Konflikt das Normale ist.
Neben schneller und beweglicher wird wirtschaftliches Handeln also auch politischer und taktischer im Sinne einzelstaatlicher Egoismen. Dabei bräuchte es angesichts globaler Herausforderungen sinnvolle, neue und vor allem globale Kraftanstrengungen.
Die Politik muss diese Normen schaffen im Sinne von Regulierungen und Gesetzen. Aber die Politik, das sind nicht irgendwelche Leute ganz woanders in Washington, in Brüssel oder im österreichischen Parlament, sondern das sind letztlich wir alle. Und ob das, was uns wichtig ist, das, was wir sozusagen normiert haben wollen, ob das tatsächlich dann auch die Kraft entfaltet, eine neue Normalität zu beschreiben, das hängt auch massiv an uns. Und ich glaube, das muss man sich jeden Tag wieder neu vor Augen führen, dass das so ist.
Das stimmt mich zumindest etwas zuversichtlich. Es gibt also einen Funken Hoffnung, trotz der Ohnmacht, die sich nach der Analyse von Gabriel Felbermayr zumindest bei mir breit gemacht hat. Es liegt in unserer Hand, die Normalität von morgen mitzugestalten. Was mich in diesem Gespräch über Normen und Wirtschaft am meisten beeindruckt hat, dass Normen ein Stück mehr von ihrer Unschuld verloren haben, dass auch EU-Normen gut und böse sein können. Statt einfach der Logik des Marktes zu folgen, Bedürfnisse von KonsumentInnen zu bedienen oder auch Prozesse zu vereinfachen, werden viele Normen für die Interessen Einzelner missbraucht oder für nationale Egoismen instrumentalisiert. Dass sich das in unmittelbarer Zukunft ändern wird, ist unwahrscheinlich. Konflikt wird die Betriebstemperatur des neuen Normal bleiben. Darauf müssen wir uns wohl einstellen. Doch trotz der düsteren Aussichten auf das neue Normal gehe ich mit Zuversicht aus dem Büro von Gabriel Felbermayr. Das liegt nicht nur an dem wärmenden Kräutertee, den wir getrunken haben. So ungewiss Zukunft auch sein mag, so viele Schrecken sie auch beinhalten mag. Es liegt an uns, sie mit all dem Wissen zu einem besseren Ort zu machen. Das mag pathetisch klingen. Mir scheint es alternativlos. In der nächsten Folge von Futurum Exactum bleibt es ähnlich konfliktreich. Ich möchte mehr darüber wissen, wo diese neuen gesellschaftlichen Konzepte entstehen, wie unsere Vorstellungen des Normalen gebaut werden und an welche Grenzen wir dabei stoßen. Wie sehr prägt uns dabei unsere Kindheit? Wann kommt die Gesellschaft ins Spiel und wo wird es politisch? Oder müssen wir das, was wir gemeinhin als normal erachten, nicht sowieso großteils mit uns selbst ausmachen? Macht uns das alle zu emotional unterkühlten NarzisstInnen? Ich freue mich, wenn ihr euch wieder mit mir auf den Weg macht, um herauszufinden, wo die Normen wachsen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.